Nach der Zwangspause geht es also weiter mit einem Saisonhöhepunkt, nämlich mit der Formel 1 auf dem Stadtkurs in Monte Carlo. In Imola war das Fahren noch unmöglich wegen der dortigen Überschwemmungskatastrophe. Jetzt hat sich also einiges nach hinten verschoben. Allen voran natürlich das neue Update, das Mercedes mit viel Tamtam angekündigt und mit viel Entwicklungsarbeit vorbereitet hat für Imola. Inga Stracke, du bist bereits in Monaco vor Ort. Hast du denn schon einen Blick auf die neuen Bodywork-Teile und die neue Gestaltung des Mercedes werfen können?
Nein, auf die Bodywork-Teile des Mercedes nicht, auf die Bodywork-Teile am Strand von Monaco dagegen schon, am Pool von unserem Hotel, ein Infinity-Pool, von dem ich wirklich, ich will euch ja nicht neidisch machen, aber von dem ich wirklich quasi nahtlos aus dem Wasser rüber auf das Mittelmeer blicken kann. Und eins muss ich sagen, ich glaube, die Bodywork-Teile, die werden gerade eingeflogen. Seit heute früh geht nonstop ein Hubschrauberverkehr zwischen Nizza, wahrscheinlich Flughafen, und Monte Carlo über das Meer. Das ist wirklich, also es ist schon fast störend. Das ist, als würden die ganzen Leute jetzt schon anreisen, aber die kommen ja erst am Donnerstag. Also da werden wahrscheinlich jetzt die ganzen neuen Bodywork-Teile eingeflogen, aber Spaß beiseite. Die werden natürlich nicht in Monaco verwendet, weil es eine komplett andere Strecke ist als Imola. Die werden dann wahrscheinlich eher in Barcelona eingesetzt werden und dann wahrscheinlich Kanada.
Ach so, ich dachte, Mercedes hat einfach nur die Einführung dieses neuen Seitenkastenkonzeptes tatsächlich auf Monte Carlo verlegt und nicht eben auf Barcelona?
Ja, du hast recht. Der rund erneuerte W14 kommt nach Monaco, aber ich denke trotzdem, dass alles, was da an Upgrades dran ist, sich im Fürstentum weniger bemerkbar machen wird, sondern dann eher in Barcelona und wie es eben in Imola gewesen wäre, auf einer normalen Rennstrecke in Anführungszeichen.
Hinter den Kulissen tut sich einiges. Gestern Nacht ist verkündet worden, oder heute Morgen besser, dass Honda nun doch wieder zurückkehrt in die Formel 1 ab dem Jahre 2026 in der etwas ungewöhnlichen Konstellation Honda Aston Martin. Die Japaner haben ja ein Talent dafür, immer zum genau falschen Moment aufzusteigen. Nicht genau dann, wenn es gerade läuft, wenn sie gerade Weltmeister werden, ist das Team, was sie verlassen haben, gerade am erfolgreichsten. Das war bei Braun so, als sie das Honda-Werksteam in private Hände überführt haben. Und bei Red Bull war es genauso. Nach den langen Anfangsschwierigkeiten mit dem damals neuen Motorreglement, kaum funktioniert der Motor, verabschieden sie sich und prompt haben sie sich verabschiedet, werden sie Weltmeister. Jetzt versuchen sie also ein weiteres Mal an die einst so glorreiche Vergangenheit mit Ayrton Senna und auch mit John Surtees von ganz früher anzuknüpfen. Aber was ist denn das für eine Konstellation? Aston Martin Honda.
Ja, ich finde das auch sehr, sehr eigenartig. Bis Ende 2025 läuft die aktuell sehr aktive technische Hilfe für Red Bull Powertrains. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Aber ab 2026 ist dann eben der neue Partner von Red Bull Racing und von AlphaTauri Ford, der US-Automobilkonzern. Und ich weiß nicht, ob da Red Bull einfach gewartet hat auf ob Honda nicht doch früher da nochmal dabei kommt oder aber ob sie wirklich dann gesagt haben, wir machen jetzt fort und es ist uns egal, was Honda macht und wir machen die Partnerschaft mit Red Bull Powertrains, aber ansonsten dann nicht mehr. Dass es jetzt zu Aston Martin geht, hat mich sehr verwundert, insofern als das ja, sagen wir mal, auf dem Automobilbereich, die ja jetzt nicht irgendwie groß verbandelt sind, oder habe ich da was verpasst?
Nee. Da ist ja Aston Martin ein Partner von AMG und damit von Mercedes. Das ist dort quasi Kunde für die Triebwerke, für diese Luxussportwagen.
Eben, insofern ist das eine höchst ungewöhnliche und auch sehr erstaunliche Konstellation, die natürlich bei einigen Kollegen dann gleich die Frage aufkauchen lässt, ja, will sich jetzt Honda irgendwie auch auf dem Mobilauto, also am Serienautos, an Aston Martin da irgendwie beteiligen? Da hast du ja immer die Ohren am Asphalt, oder?
Ja, aber da war ich auch erstaunt, als ich das heute Morgen gesehen habe, beziehungsweise als ich dann die ersten Informationen bekam, dass es wohl so kommen würde. Das hatte sich ja schon ein paar Tage lang angedeutet hinter den Kulissen und irgendwann ist es dann in der Nacht bestätigt worden bei einer Pressekonferenz in Japan. Was da an wirtschaftlichen Aspekten sonst noch dahinter steht, das weiß ich nicht. Ich weiß in der Tat nur, dass Honda dann jetzt Aston Martin künftig beliefern wird. Aber erst dann, wenn die neue Motorenformel greift. Und das ist ja auch der maßgebliche Grund dafür, warum Honda wieder zurückgekommen ist und warum auch Ford wieder zurückgekommen ist. Nämlich diese weitere Elektrifizierung, die ja letztlich dafür sorgt, dass die neuen Motoren schon de facto zu 50% dann vor Ort klimaneutral betrieben werden können.
Genau, also Honda CEO Toshihiro Miebe, ich hoffe, ich habe den guten Mann richtig ausgesprochen, er sagt, dass Honda großen Respekt hat vor der FIA, die eine mutige Entscheidung getroffen habe, eben diese neuen anspruchsvollen Nachhaltigkeitsregeln einzuführen, um eben sowohl die Rennaktivitäten als auch die globale Umwelt im Sinne der Nachhaltigkeit zu entwickeln und damit auch die Weiterentwicklung der Formel 1 als prestigeträchtigste Automobilrennserie der Welt sichergestellt hat, so die Führung von Herrn Miebe. Ja, und Aston Martin-Geschäftsführer Martin Whitmarsh, der sagt, die Leute wissen, Aston Martin baut ein Team auf, um in der Formel 1 zu gewinnen. Und wir haben in den letzten 18 Monaten die richtigen Leute rekrutiert. Wir haben in die richtigen Einrichtungen und Prozesse investiert und es geht voran. Und du vorhin gesagt hast, Honda hatte immer das Talent, in der Formel 1 auszusteigen, wenn ihr Team gerade am Gewinnen war. Vielleicht wollen sie jetzt auf den gewinnenden Zug, auf den aufsteigenden Zug aufspringen und setzen deswegen auf Aston Martin. Und auf der anderen Seite musst du mal überlegen, wer wäre denn sonst verfügbar? Alfa Romeo, die haben Audi. Mercedes, die im Moment das Aston Martin-Team ausrüsten, haben dann ein Kundenteam weniger. Ford geht zu den beiden Red Bull-Teams. Also vielleicht hat Honda einfach gesagt, wir wollen und hat dann auf Aston Martin gesetzt. Die Frage ist nur, ob Fernando Alonso so lange dann noch da fährt. Wie lange der noch fährt?
Jede Menge Fragen auf einmal, die du anschneidest. Als erster verfügbar gewesen wäre McLaren.
Stimmt.
Die hätten was machen können, auch sogar im Hinblick auf eine IndyCar-Partnerschaft, wo ja auch McLaren zugange ist, unterwegs ist.
Stimmt.
Die verbrannte Erde hinterlassen haben bei dem letzten Honda-Scharmützel, was ja sehr unglücklich war. Weiß ich nicht. Honda scheint ja zumindest da vergeben zu haben, in der Personalie Fernando Alonso, womit wir dann gleich das nächste Thema aufgreifen, denn das war natürlich auch eine Frage heute Nacht, ob sie sich überhaupt vorstellen können, mit Fernando Alonso wieder zusammenzuarbeiten, nachdem der Spanier zu gemeinsamen McLaren-Honda-Zeiten den japanischen Motor noch ziemlich übel gebrandmarkthaft hat als Luftpumpe und als GP2-Niveau, aber auf jeden Fall nicht Formel 1-tauglich. Da wurde klar gesagt, natürlich könne man sich vorstellen, mit Fernando Alonso wieder zusammenzuarbeiten. Er sei ein sehr guter Fahrer. Und wenn er denn bis dahin noch aktiv sei, dann würde Honda selbstverständlich auch mit ihm vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und Alonso hat ja selbst gerade erst gesagt, er könne sich durchaus vorstellen, da in die neue Ära noch weiter hineinzuwachsen und dann irgendwann mit McLaren auch wieder in die IndyCar-Serie zurückzugehen, parallel. Also da deutet alles darauf hinaus, dass der, wie war das noch, gigaalte Fernando Alonso, wie in meinem Supermarkt damals zu hören war, noch bis zum Frührentner-Dasein aus deren Perspektive weiterfahren.
Der kommt dann gefühlt mit dem Rollator auf die Startaufstellung und steigt ins Auto. Nein, Spaß beiseite, Fernando Alonso ist im Moment topfit. Was ich auch hochinteressant finde, dass Honda keine Pläne für ein B-Team hat. Das scheint ja im Moment eigentlich der Trend zu sein, was ja auch Sinn macht, gerade für einen neuen Motorenhersteller, der neu wieder dazukommt, der in dem neuen Reglement einsteigt, dass man sagt, man nimmt gleich zwei Teams. Aber Honda hat gesagt, sie werden sich 100% auf Aston Martin konzentrieren. Das sei das einzige Team. Sie hätten keine Pläne, ein anderes Team auszustatten.
Du hast dann gerade noch ins Feld geführt, dass ja Sauber, du hast es Alfa Romeo genannt, ich nenne es immer noch selbst, aber das andere ja Badge Engineering ist, dass Sauber nicht mehr verfügbar gewesen sei, weil daraus ja Audi Sport werden solle. Das stimmt. Da gibt es allerdings ein unbestätigtes Gerücht, das muss ich ganz klar als solches kennzeichnen, allerdings aus einer sehr, sehr guten Quelle, dass das nicht zustande kommen wird. Dass Audi zwar jetzt gerade gesagt hat, mit viel Trara, wir machen das, aber dass das eigentlich den Konzernplänen schon zuwiderläuft. Dass der Mann, der das Ganze maßgeblich betreibt, nämlich der aktuelle Audi-CEO, der Audi-Geschäftsführer Markus Duesmann, nicht mehr allzu lange im Konzern oder im Unternehmen zumindest nicht an dieser Stelle bleiben werde. Und dass, wenn der Markus Duesmann dann nicht mehr Audi-Chef sei, dass dann auch das Audi-Formel-1-Programm relativ schnell wieder abgeblasen werden würde.
Oh mein Gott, aber da gibt's doch Verträge, die müssen doch wasserdicht sein. Die haben sich doch mit Sicherheit abgesichert, denn so ein Team baut ja nicht auf einem Partner, auf einem Motorenpartner, stellt sein Team so auf. Und ich meine, in Audi wird ja in Neuburg an der Donau wird ja die komplette Formel-1-Einheit gebaut, aufgebaut mit Gebäuden, aber auch mit Leuten, mit Team. Die stellen ja Lochen Leute ein. Ich meine, die können ja doch nicht das Schweizer Team dann auf einmal hängen lassen. Das geht ja nicht. Oder bin ich da naiv?
Das konnte der wenige hundert Kilometer entfernte Nachbar BMW ganz genauso. Konzerne einfach so. Wenn das nicht mehr in ihre Firmenpolitik hineinpasst, dann hat halt der kleinere Partner im Zweifel einfach Pech gehabt. Und das haben wir ja nur bei Williams erlebt mit BMW und wir haben es bei Sauber erlebt mit BMW, wie solch ein Ausstieg eines Werkspartners dann das ganze Team in eine extreme Krise bis hin zur blanken, schieren Existenznot führen kann. Da ist natürlich die Autoindustrie im Zweifel relativ gnadenlos.
Und damals konnte Peter Sauber oder ist Peter Sauber ja eingestiegen und hat sein Team quasi vom Verschwinden gerettet, ne? Das war aber schon ein paar Jährchen her. Da war der auch noch aktiver involviert. Ich sag jetzt mal ganz ketzerisch, was ist denn da los, bitte? Also ich meine, Porsche wollte rein, Audi wollte rein. Ich meine, die Formel 1 hat ja Audi den nicht nur den roten, sondern den rot-goldenen Teppich ausgerollt. Ich habe noch nie von der Formel 1 eine solche Präsentation gesehen, wie damals, als die Audi vorgestellt haben mit einem eigenen Audi-Fahrzeug, also Audi, zumindest im Audi-Logo designten Formel 1-Auto und Primbamborium. Schicken sie dann Porsche vor, wenn die rausgehen? Und geben Porsche die Neuburg-Geschichte?
Nein, sicher nicht. Das Audi-Thema ist losgelöst von Porsche. Porsche hat sich aus dem Formel-1-Gedanken komplett verabschiedet momentan. Porsche konzentriert sich auf Le Mans, Sportwagen WM und IMSA einerseits und auf die Formel E andererseits. Das Engagement soll weiter verlängert werden. Dann gibt es den Kundensport mit den diversen GT 911 GT-Ausbaustufen, sei es GT3, sei es dann auch irgendwann der GT2, der jetzt doch noch kommen soll, oder sei es das Cup-Auto. Und das andere, das Audi-Thema ist losgelöst zu betrachten von Porsche. Und wie gesagt, das ist auch in der Tat noch jetzt ein Gerücht, aber aus einer sehr, sehr belastbaren Quelle stammendes Gerücht, dass die ganze Formel-1-Geschichte das erklärte Ziel von Markus Duesmann, dem Chef von Audi, sei. Und wenn der bald nicht mehr da sei, weil die Richtung mit Audi in eine falsche gehe, dann sei das Formel-1-Thema auch wiederum erledigt, weil das ja auch tatsächlich, muss man auch ganz klar sagen, eigentlich nicht zu den Konzernthemen passt, wie die Marke ausgerichtet werden soll. Also ich kenne eigentlich niemanden, der sich nicht nur für Motorsport interessiert, sondern der auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt und das Ganze auch unter wirtschaftlichen und politischen Gesichtspunkten sich anschaut. Ich kenne niemanden, der gesagt hat, dass Audi in die Formel 1 geht, ist eine richtige Entscheidung. Formel 1 schon, natürlich, die finden das gut, dass Audi kommt, aber sonst versteht eigentlich keiner, warum jetzt Audi in die Formel 1 geht. Bei dem derzeitigen Strategieplan daraus eine rein elektrische Marke zu machen.
Wow, okay. Wir werden es beobachten. Mercedes hat was Interessantes bekannt gegeben. Im Moment gehen ja alle Teams in Richtung Nachhaltigkeit. Und ich suche gerade noch mal die Meldung, die ich von Mercedes tatsächlich direkt bekommen habe. Zum einen, du hast vorhin McLaren angesprochen, die haben tatsächlich ein Triple Crown Livery, also ein Design zur Feier der 60-jährigen Jubiläumsfeier von McLaren. Und Triple Crown im Motorsport ist die Indy 500, Monaco Grand Prix und 24 Stunden von Le Mans, die McLaren in den letzten Jahren eben gewonnen hat. 15 Mal allein in Monaco, das erste Mal in Monaco mit Alain Prost, 84. Ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet von dem Audi-Thema, du merkst es, weil ich parallel noch suche, wo jetzt diese Meldung ist, die mir heute aufgefallen ist über Mercedes. Hast du die auch gesehen? Ich habe sie. Emissionsreduzierung von über 60% und eine Einsparung von 200 Tonnen CO2 durch die Verwendung von Biokraftstoffen für die Europasaison. Sie sagen, 2022 hat ein Versuch schon zu einer Verringerung der CO2-Frachtemissionen um 89% geführt. Das sind einfach richtig deutliche Zahlen, die letztes Jahr, also ich habe das nicht mitbekommen. Sie sagen jetzt zum Beispiel, dass ihre Lkw quasi vollständig mit einem nachhaltigen, nicht fossilen Brennstoff betanken. Der nennt sich HVO100.
Ja, das habe ich auch gesehen, diese Pressemitteilung. Das ist ein spezieller Diesel, der auch schon bei der Rallye Dakar zum Einsatz gekommen ist. Der basiert auf Gemüseresten oder auf Speiseresten, besser gesagt.
Lecker.
Den daraus gewonnenen Öl. Das hat das Team X-Raid bereits vorgemacht bei der Rallye Dakar, hat den Fuhrpark damit betankt und hat auch tatsächlich mit diesem erneuerbaren Diesel, diesem Hydro-Treated Vegetable Oil, so heißt es ganz genau, das HVO, also das hydrobehandelte Gemüseöl, auch das schon in die Rallye-Autos bei der Rallye Dakar hineingekippt. Also da ist Mercedes mitnichten der Vorreiter. Das Ganze ist schon bekannt im Motorsport, gilt als tatsächlich fossilfreier Diesel, der in der Tat 90% CO2 weniger ausstößt, wenn man ihn einsetzt. Und wie gesagt, das Thema ist im Motorsport dank X-Ray, dank der Mannschaft von Sven Quandt bereits angekommen bei der Rallye Dakar in diesem Jahr. Und Mercedes hat hier auch dieses Thema für sich entdeckt.
Wobei Mercedes ja noch einen Schritt weiter geht. Mercedes, also ich meine, im Vergleich zu dem, was die Formel-1-Autos oder die Rennwagen auch bei der Rallye Dakar oder so fahren, fahren ja die Trucks, die gesamte Logistik von Rennen zu Rennen fahren, um tausende und tausende Kilometer mehr. Und bei Mercedes werden tatsächlich diese Transport-Trucks jetzt komplett mit diesem HVO betankt und damit eben die Frachtemission um fast 90% reduziert. Und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man mal weggeht vom Rennsport. Alle sagen ja, die Rennserien dieser Welt produzieren ja auch Emissionen und sind schlecht für die Umwelt, eben aufgrund der Logistik. Und Mercedes hat das tatsächlich, ich wusste das echt nicht, bei den letzten drei Europarennen letztes Jahr haben sie tatsächlich ihre Trucks, ihre Transporttrucks damit schon betankt und das hat eben funktioniert.
Ja, und das ist eben auch genau das, was X-Ray vorgehabt hat, bei der Rallye Dakar nächstes Jahr zu machen, dieses hydrierte Pflanzenöl auch einzusetzen in deren Support-Truck. Aber in der Tat, ja, das ist ein durchaus gängiger Weg, der sich ja auch zu dem fügt und an das anschmiegt, was die Hersteller jetzt gerade mit den sogenannten E-Fuels, mit synthetischen Benzinen versuchen, nämlich weiterhin die aktuelle Flotte mit Verbrennungsmotoren, sei es Diesel, sei es Otto, also sei es mit oder ohne Zündkerze,
genau,
am Leben zu erhalten und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass auch deren fossiler Fußabdruck, deren CO2-Fußabdruck besser gesagt, drastisch sinkt.
Wir hatten ja auch mal seinerzeit einen sehr interessanten Pitcast mit Alexander Klein von der Östgruppe. Weißt du noch, Avia, das war vor 3 Jahren, glaube ich, haben wir darüber gesprochen, der ganz klar gesagt hat, das ist die Zukunft, diese synthetischen Fuels. Und dann habe ich noch ein Interview gemacht, das könnte ich nochmal rauskramen, das könnte man demnächst mal nochmal einspielen, mit Bekannten von Sebastian Vettel von P1 Fuels aus Berlin. Der Vettel ist doch vergangenes Jahr das alte Menzel Formel 1 Auto gefahren, das ihm gehört, glaube ich. Ja. Und das wurde auch mit rein solchen Bio- und synthetischen Fuels angetrieben. Und wenn ich richtig informiert bin, dann fährt der liebe Sebastian Vettel beim Goodwood Festival of Speed ebenso mit genau solchen Green Fuels.
Exakt, stimmt. Das macht er, da kommt er wieder aus seiner Versenkung hervor und wird auch dort mit historischen Autos, ich glaube sogar auch tatsächlich mit der Red 5 von Williams mit Biokraftstoff, mit einem synthetischen Kraftstoff ohne Erdöl als Grundbasis fahren.
Hochinteressant, hochinteressante Sachen, die sich da tun. Aber es gibt noch andere interessante Sachen, weil du vorhin von Gerüchten gesprochen hast.
Ja, da will ich die ganze Zeit schon drauf hin. Hochinteressant, Ferrari will Lewis Hamilton kaufen.
Parla Italiano, Mr. Hamilton? Ich glaub's nicht, ganz ehrlich, ich glaub's nicht. Die Daily Mail berichtet, sie hätten ihm ein Paket mit 46 Millionen Euro angeboten und das sei tatsächlich von oberster Stelle angetrieben. Präsident John Elkann würde sogar mit Hamilton reden. Es gibt zwei Optionen, allein das ist schon wieder typisch für Ferrari, nicht, dass ich irgendwas gegen sie hätte, aber es gibt zwei Optionen. Er soll entweder ab 2024, also schon kommendes Jahr, neben Charles Leclerc fahren. Und Carlos Sainz soll gehen, obwohl er einen bis 24 laufenden Vertrag einschließlich noch hat. Zweite Option, Sainz bleibt, Leclerc geht. Ich kann mir beides nicht vorstellen. Und ich glaube auch, dass Lewis Hamilton sehr happy ist da, wo er geht. und da, wo er ist, Entschuldigung, dass er nicht geht. Jetzt habe ich gleichzeitig gedacht und gesprochen. Und Toto Wolff hat ja auch gesagt, alle 3 Jahre reden wir miteinander. Wir sind inzwischen gut befreundet. Das ist eine Zeit, da müssen wir durch und dann ist wieder Ruhe und alles läuft. Und ganz ehrlich, also der Hamilton ist doch Mercedes-Mann durch und durch. Und wenn er dann irgendwann aufhört, dann kann er ja auch bei Mercedes seine ganzen Diversity und sonstigen Themen weiter bei einem weltweit wirklich starken Konzern, der hinter ihm steht, das weiter vorantreiben. Bei Ferrari müsste der das alles erstmal neu anfangen. Und ich glaube nicht, dass das, ich weiß auch ganz ehrlich nicht, ob Hamilton so zu Ferrari passt. Sorry.
Also passt überhaupt nicht, passt 0,0. Sollte mich auch sehr wundern, wenn da was dran wäre. Aber andererseits ist natürlich der Ruf des Geldes, selbst für einen ohnehin schon mehrfach Millionär, nicht zu unterschätzen. Und sicherlich vielleicht auch sogar der Ruf des Mythos Ferrari. Denn, sind wir mal ehrlich, es gibt keinen Mythos Mercedes in der Formel 1. Mercedes ist immer noch eine Vernunftmarke für S-Klasse-Fahrer und für Taxifahrer. Trotz aller Bemühungen, die sportlich anzustreichen. Einen Mythos Mercedes gibt es nicht. Aber den Mythos Ferrari, den gibt es natürlich sehr wohl. Und vielleicht erliegt Lewis Hamilton genau diesem Werben, jetzt nochmal was anderes machen zu können, rein sportlich oder besser gesagt rein technisch, käme er natürlich vom Regen und der Umgehung der Traufe direkt ins Elend.
Ich glaube aber ehrlich gesagt auch nicht, dass Mercedes ihm deutlich viel mehr weniger zahlen würde. Ja? Und Toto Wolff sagt auch, diese Gerüchte tauchen alle 2 Jahre oder alle 3 Jahre, wenn wir einen neuen Vertrag machen müssen, auf. Nichts stimmt. Wir diskutieren ganz normal, ohne Zeitdruck. Und sie sind quasi wie 2 Freunde, wie Blutsbrüder, sagt Toto Wolff, die 10 Jahre durch dick und dünn gegangen sind und plötzlich ums Geld diskutieren müssen. Er ist ganz fest überzeugt, dass sie zusammenfinden. Da gibt es für ihn keinen Millimeter Zweifel. Also das sind schon sehr deutliche Aussagen. Der Lewis hat auch nie irgendwas gesagt. Und vor allen Dingen, wenn der sich Ferrari anschaut, da braucht er doch einmal nur mal mit seinem inzwischen Kumpel Sebastian Vettel sprechen, auch wie die Vettel haben fallen lassen damals, ja. Nochmal, ich habe nichts gegen Ferrari, um Gottes Willen, es möge mir keiner irgendwie übel nehmen, aber ich glaube einfach, Ferrari hat auch mit Sainz und Leclerc im Moment eine Fahrerpaarung, die zu ihnen richtig gut passt. Ich war übrigens gestern im Stadion Louis II, hier dem AC Monaco Fußballstadion, und als einziges Team hat Ferrari seine beiden Piloten eingesetzt beim Fußballspiel für die Star Children Kinderstiftung von Fürst Albert, der selber auch da war. Albert hat auch ganz lange mit Leclerc gesprochen. Das einzige Team, das 2 Fahrer auf dem Spielfeld hatte, das war Ferrari mit Sainz und Leclerc.
Klar, dass Albert mit Leclerc lange spricht, denn Leclerc ist ja einer der wenigen tatsächlichen eingeborenen Monegassen. Gerade wird es sich freut, wenn mal einer aus seinem kleinen komischen Stadtstaat da wirklich was erreicht.
Der kleine komische Stadtstaat, der putzt sich gerade richtig raus, richtig schön.
Ja, die meisten sind ja Zugereiste.
Ja. Also ich bin tatsächlich nach dem Fußballspiel Dienstagabend noch durch Monaco durch, am Hafen entlang. Es ist schon wieder unglaublich. Ich glaube, da stehen mehr Yachten als 2019 vor Corona und größere und teurere. Alles glitzert und blinkelt und Wahnsinn. Also es wird das Hammerwochenende.
Das wird es garantiert. Man erlebt ja momentan an allen Fronten, bei allen Publikumsveranstaltungen einen enormen Zustrom, auch bei allen Automobilsportveranstaltungen. Meine ich damit vor allen Dingen, auch wenn uns die Medien immer wieder suggerieren wollen, das sei alles out und nicht mehr zeitgemäß und kein Mensch interessiere sich mehr dafür. Das ist natürlich deutlich nicht der Fall. Das wirst du in Monaco an diesem Wochenende erleben. Das habe ich bei den 24 Stunden von Daytona, den 12 Stunden von Sebring und jetzt am vergangenen Wochenende den 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring erlebt. Der Motorsport ist zumindest bei den Zuschauern und auch bei der Industrie, abseits der reinen Autoindustrie, populärer denn je. Auf der anderen Seite gibt es halt in der Autoindustrie, und das erklärt dieses Hin und Her mit Audi, immer noch die Ansicht, dass es alles ganz böse, was einen Verbrennungsmotor hat, weil die Politik uns in diese Richtung treiben will und weil weite Teile der Massenmedien sich in diese Richtung treiben lassen und allen erzählen, dass das Auto momentan die Reinkarnation des Teufels sei und der Motorsport deswegen die Valhalla quasi in Rennstreckenform. Valhalla auf Erden sozusagen. Aber das ist halt in der Tat nicht so, sondern da sprechen die Zuschauer, im Englischen sagt man ja so schön, die Menschen stimmen mit den Füßen ab, die Zuschauerzahlen sprechen da eine deutlich andere Sprache. Die Autoindustrie, manche Teile der Medien versuchen da halt ein anderes Bild zu malen, als das, was tatsächlich der Realität entspricht.
Da sprichst du quasi genau wie ein Idol meiner Jugend sozusagen, Smudo. Smudo ist ja auch Hobbyrennfahrer und Smudo ist bei den 24 Stunden vom Nürburgring gefahren und der fährt für ein Team, die in der AT-Klasse fahren, also alternative Treibstoffe. Von den, ich glaube, 135 Autos, die am Nürburgring angetreten sind, waren nur 4 in dieser Klasse. Und die sind alle ins Ziel gekommen und Smudo hat ganz, ganz deutliche Worte in den Mund genommen. Der hat gesagt, es ist scheiße, warum fahren, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ich zitiere, warum fahren nicht alle damit? Das wäre doch echt super cool, wenn alle damit fahren. Und er sagt genau das, was du sagst. Wir lieben Motorsport, ich liebe Motorsport und Motorsport ist nicht das Böse. Man kann ihn ja auch nachhaltiger gestalten. Die fahren sogar mit nachhaltigen Felgen.
Ja, ich weiß. Ich kenne das Team sehr gut, weil genau zu dem Zeitpunkt, wo diese Worte von Smudo gefallen sein müssen, ich in einer Besprechung mit Thomas von Löwitz auf Männer gewesen bin, der mit bei Smudos Team beteiligt ist und der auch mit Smudo gefahren ist an diesem Wochenende. Also ich bin da sehr genau im Thema drin und ich kann mir auch gut vorstellen, warum Smudo da diesen derben Kraftausdruck benutzt hat, nämlich tatsächlich, um wach zu rütteln. Diese beiden, Smudo und Tom von Löwitz auf Männer, die haben sich tatsächlich auf die Fahnen geschrieben, Nachhaltigkeit und vernünftigen, hochwertigen Motorsport. Wir sind ja mit Porsche gefahren, nicht mit irgendwelchen Ökomobilen, Elektromotoren, sondern tatsächlich mit Porsche mit Verbrennungsmotoren. Möchten im nächsten Jahr einen Porsche GT3 einsetzen in der allerersten Liga des 24-Stunden-Rennens. Die wollen also tatsächlich beweisen, dass funktioniert, dass du mit umweltschonender Technik, da gibt es eine ganze Menge mehr, da geht es, wie du sagst, um Felgen, da geht es aber auch um die Art, die Bremsbeläge weniger Feinstaub in die Umgebung pusten, wenn sie abgenutzt werden. Natürlich um Kraftstoff, auch um Öl, was recycelt ist, anstatt neu verfüllt wird. Das alles soll bei diesem Team, das nennt sich Four Motors, in die Auslage gestellt werden. Und natürlich ist das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring auf der einen Seite dazu bestens geeignet, auf der anderen Seite aber auch eine reine Traditions- und Traditionalistenveranstaltung, bei denen solche Techniken unter den Zuschauern nicht unbedingt auf so fruchtbaren Boden fallen, weil das tatsächlich, wie gesagt, Traditionalisten sind, quasi wie die NASCAR-Fans in den USA. Da wäre die Formel 1 besser beraten, sich mit solcher Technik intensiv auseinanderzusetzen, was sie ja auch tut ab 2026.
Absolut. Kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, das so ein bisschen mit unserem Eingangsthema Honda zusammenhängt, nämlich Yuki Tsunoda, über den müssen wir noch sprechen. Der ist ja seit Jahren im Formula One Dream Programm von Honda. Also könnte dann sein, dass die den auch ins Auto setzen wollen. Und Yuki Tsunoda hat, darüber müssen wir glaube ich auch noch sprechen, in Imola bzw. in Faenza, dem Sitz des Alpha Tauri Teams, tatsächlich wirklich Hand angelegt und hat geholfen, den Schlamm aus den Straßen zu schaufeln. Und das hat dann Lewis Hamilton kommentiert und hat ihn wirklich in seinen Instagram- und Social-Media-Kanälen ganz explizit den Yuki und das Team gelobt, dass die geholfen haben. Die Formel 1 selbst hat 1 Million Euro und mehr gespendet für die Opfer dieser Überschwemmungen in der ganzen Region Emilia-Romagna. Ferrari hat ebenfalls 1 Million gespendet. Alle Fahrer haben quasi dieses Spendenkonto gepostet, damit jeder da hilft. Aber Yuki Tsunoda hat wirklich aktiv geholfen.
Und die Bilder, die man von dort gesehen hat, ich war ja selbst nicht da zu der Zeit, die haben mich dann schon sehr erinnert an die Szenen rund um die A, rund um den Nürburgring aus der Eifel vom Juli vor 2 Jahren. Und ich bin da jetzt ja gerade durch Zufall zum 24-Stunden-Rennen gefahren, kurz nachdem die Absage des Imola Grand Prix reingeschneit gekommen ist, eben wegen der Wassermassen dort. Und die Autobahn 61, die ich normalerweise fahren würde, von Köln runterkommend, die war irgendwie überlastet, sodass das Navi mich da über Land geschickt hat, durch das Ahrtal, das eigentlich sehr schön aussieht. Wenn man da heute noch langfährt, heute noch, nach knapp 2 Jahren nach der Katastrophe, da sind einige Häuser natürlich schon wieder schön gerichtet, da sieht man das neue Fachwerk. Also die A fließt da vor sich hin, als wäre nie irgendwas gewesen, dieser kleine Fluss nur. Einige Häuser sind schon mit Fachwerk wieder neu ausstaffiert. Die sehen wirklich aus wie Neubauten. Und dann sind zwei, drei Häuser weiter, siehst du wirklich noch an anderen Häusern, an anderen Wänden, wo der Putz abgeblättert ist, wie hoch der Putz abgeblättert ist, wie hoch das Wasser also da gestanden haben muss, nämlich tatsächlich bis unter das Dach, jemals im Fernsehen gesehen hat. Wenn man das dann direkt nochmal sieht, dann wird es einem erst so plastisch vor Augen geführt, was da wirklich los gewesen sein muss. Und die Leitplanken, an den Leitplanken ist noch der mittlerweile fest getrocknete Schlamm, der da wie so ein Staubfilm drüber liegt. Die ganzen Leitplanken schimmern bräunlich-rötlich längs dieser Ahrtalstraße oder wie sie heißt. Zurück bin ich dann rausgefahren durch Bad Neuenahr-Ahrweiler, weil die A61 wieder zu war nach dem Rennen. Da hat mich das mal wieder unten lang geführt durch Bad Neuenahr, Kempenich und dann da runter. Da bin ich über diese Behelfsbrücke gefahren, die jede Brücke ersetzt, die man damals im Fernsehen dauernd gesehen hat, die weggeschwemmt worden ist und diese riesige Baumstumpf dagegen geknallt ist. Also du siehst da, auch da ist noch ein Haus daneben, was tatsächlich bis unter die Dachkante oder zumindest bis unter die Dachfenster ganz offensichtlich noch die Spuren des Wassers in sich trägt. Also da ist es erstens erstaunlich, wie wenig da eigentlich passiert ist oder besser gesagt, wie viel noch zu tun ist. Und wenn du da mit Leuten sprichst, das habe ich bereits nach der Ankunft gemacht, unter dem Eindruck dessen, was ich da gesehen habe im Ahrtal, die sagen, es kommt halt, es wird viel versprochen, aber die Hilfen kommen halt viel zu schleppend an, die finanziellen Hilfen. Und es dauert und dauert und dauert. Jetzt steht natürlich die Region Imola vor exakt demselben Problem. Und da sah es wirklich, wirklich fast wie eine Kopie aus von dem, was man von Nürburgring, von der Eifel damals gesehen hat. Erschreckend.
Ja, aber ich glaube, es gab dort Gott sei Dank auch weniger Opfer. Das ist schon mal, glaube ich, ganz wichtig und ganz entscheidend. Und es wird jetzt Gott sei Dank auch wieder aufgeräumt dort. Das heißt, es gibt jetzt langsam, aber sicher überall dort Entwarnung. Die Formel 1 hat sicher viel getan und wird auch noch tun. Ich erwarte schon, dass wir auch da jetzt noch mal einiges diese Woche hören, was sie für die Region Emilia-Romagna tun. Aber alle sind natürlich hier zum nächsten Rennen angereist. Alle haben in Monaco aufgebaut und alle fiebern diesem Grand Prix entgegen, der leider, muss ich sagen, aber das liegt auch daran, dass es ein Triple-Header ist, wäre ja gewesen Imola-Monaco-Barcelona in 3 Wochen. Leider deswegen eben nicht am Donnerstag das erste Training, am Freitag Tag für PR-Events, für Fahrerinterviews, für alle möglichen Sachen und am Samstag dann die Quali, sondern es ist ein ganz normales Wochenende, wie letztes Jahr auch, Freitag, Samstag, Sonntag. Und ich denke, wir können uns auf dieses Wochenende freuen, denn es ist einfach eine einzigartige Rennstrecke und das einzige Rennen, das nicht die 4 vorgeschriebene Mindestdistanz von 305 Kilometern einhält. Weißt du, wie lange in Monaco gefahren wird? Wie weit?
Nein, auf dem Kopf nicht, natürlich nicht.
260,286 Kilometer. Eben aufgrund der Zeit.
Ja, weil es so langsam ist, ja klar.
Und es ist der kürzeste Weg von Pole Position zur ersten Kurve, Sainte Vaude, wo es immer wieder gerne kracht, nur 114 Meter.
Und es ist der kürzeste Weg von einem Bahnhof zu einem Fahrerlager, denn wer nach Monaco mit dem eigenen Auto einfährt, der ist auch selbst schuld.
Also es geht, je nachdem von wo du kommst, wenn du von Richtung Frankreich-Nizza kommst und eben dort in der Nähe vom Fourmies-Park zum Beispiel ist es gut. Ich habe einige Bekannte, die es sich leisten können, auf diversen Yachten das Wochenende zu verbringen. Und da gibt es dann die sogenannten Tenderboote, also Shuttleboote, die in Fourmies ablegen und dann die Leute zu ihren Yachten im Hafen von Monaco bringen. Und das ist wie ein kleiner Grand Prix von Monaco tagtäglich zu diesen Yachten zwischen den Tenderbooten immer wieder witzig anzuschauen. Und glaubst du, dass der King of the Streets wieder zuschlägt?
Ich glaube, dass Max Verstappen dem King of the Streets ordentlich einen einschenken wird.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde nochmal auf Perez setzen hier.
Auf jeden Fall gibt es weit und breit keinen Grund, dass nicht wieder Red Bull überlegen ist, oder?
Das weiß ich nicht, weil du weißt, Monaco hat seine eigenen Gesetze, einmal Leitplanke und schon ist alles durcheinander. Und es kann tatsächlich zumindest Samstag zur Quali anscheinend ein wenig regnen. Für den Rennsonntag ist wieder schön angesagt. Da sehen wir dann auch wieder die Schönheiten sich im Bikini auf den Yachten ahlen, denke ich, im Fernsehbild. Außer das wird jetzt nicht mehr gezeigt. Könnte natürlich auch sein, dass wir das nicht mehr sehen.
Monaco gilt ja immer als quasi das Überholverbot in der Formel 1. Ist das noch immer so oder kann man mit den neuen Autos überholen? Sprich, ist die Qualifikation noch immer das alles Vorentscheidende am Samstag? Oder ist das jetzt dank der neuen Autos, so neu sind sie ja nicht mehr, aber dank der neuen Fahrzeuggeneration ein bisschen anders geworden?
Wird schwierig sein zu sehen. Zum Beispiel die Haarnadelkurve, Kurve 6. 45 km/h, die langsamste Kurve im ganzen Formel 1 Kalender und die engste 180 Grad Kurve des Kalenders. Da haben die Teams alle, oder ich denke mal alle, eine spezielle Lenkung, die einen größeren Lenkeinschlag ermöglicht. Also da geht's jetzt wirklich nicht um den Speed, denn diese Geraden, die, wo wirklich Top Speed gefahren wird, die gibt's hier nicht. Und auch das Tunnelstück, das einzige wirklich längere gerade Stück ist, das endet ja dann direkt in der Schikane. Ich würde mir wünschen, wenn wir ein paar Überraschungen haben, natürlich alles heil ausgeht und wir das ganze Wochenende Spannung haben.
Damit beschäftigen wir uns dann in der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, der nach Pfingsten mit der großen Analyse des Grand Prix von Monaco aufwartet. Bis dahin, danke Inga Schlacke, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Monaco-Vorschau und danke euch da draußen fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, abonniert uns, gebt uns Likes und Däumchen, sodass wir weiter wachsen können. Und wir hören uns, wie gesagt, mit der nächsten Ausgabe vom Pitcast am Dienstag nach Pfingsten wieder. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.